Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zur Radio Tux Ausgabe Februar 2016. Wieder mit Legic. Hallo Legic.
Hi.
Und du hast mal wieder das nächste Thema rausgesucht, so ganz spontan.
Ein ganz heißes, spannendes Thema. Heiß. Und wir reisen, heiß ist, glaube ich, ein guter Stichwort.
Yes, total gut. Es geht nämlich um Vulkan und Vulkane sind heiß, sozusagen.
Genau. Also wir reisen auch nicht ins Star Trek-Universum, sondern wir bleiben in unserem Universum und beschäftigen uns mit einer 3D-API.
Weil Vulkan ist ja jetzt im neuen Universum auch zerstört, von daher kannst du da ja auch nicht mehr hinreisen.
Stimmt auch wieder, ja.
Ja, blöder Abrams. Ich mag den JJ nicht.
So viele Lensflare-Effekte.
Ja, nee, der Vulkan zerstört, das geht einfach gar nicht. Geht einfach gar nicht. Aber wir haben ja jetzt einen neuen Vulkan, zumindest seit, gerade ganz frisch, ja. Also die 1.0 ist gerade am 16. Februar, also vor ein paar Tagen rausgekommen.
Genau.
Und es geht um 3D.
Genau, Grafikschnittstelle quasi. Vulkan ist quasi sowas, was man könnte, es wurde ja damals gestartet unter dem Begriff OpenGL oder GL Next. Und ich glaube, das sagt vielen Leuten dann doch ein bisschen was mehr. OpenGL ist, glaube ich, sicherlich vielen bekannt als 3D-Schnittstelle, die halt eben auf allen möglichen Geräten läuft. Also das fängt an von Desktop-Systemen und ist ja jetzt auch rübergegangen auf unsere mobile Systeme. Das ist, glaube ich, sicherlich vielen so ein Begriff. Und ja, Vulkan ist quasi sowas wie so ein inoffizieller Nachfolger von OpenGL. Und das Tolle an dem Ganzen ist, das muss man direkt zu Anfang erwähnen, weil man das eigentlich fast gar nicht glauben kann, es arbeiten irgendwie alle daran mit oder fast alle. Also Intel hat sich mit AMD, mit Nvidia vereinigt quasi, um an Vulkan rumzuarbeiten. Sogar die ganzen Hersteller von den ARM-Prozessoren, Qualcomm, MediaTek und wie sie alle heißen, arbeiten auch kräftig daran, an Vulkan mit, beziehungsweise haben das auch schon gemacht, um diesen Standard in dieser Schnittstelle mit einzubauen, weil sie das ja dann auch in Zukunft benutzen wollen. Deshalb wollte jeder seinen eigenen Senf irgendwie dazu bringen und dazu tun. Und ich glaube, das ist schon eine außergewöhnliche Lage, dass so viele Firmen, die irgendwie was mit Grafik zu tun haben oder mit Schnittstellen, mit Programmierung für 3D-Sachen zu tun haben, dass die zusammenarbeiten, um irgendwie die neue futuristische 3D-Schnittstelle der Zukunft zu erschaffen.
Ach, futuristisch, naja, gucken wir mal. Also es ist ja quasi nötig, da kommen wir ja gleich noch dazu. Wird von der Kronos Group, ja, Kronos, wenn wir auch gleich wieder bei Star Trek.
Genau. Sich extra so benannt, ja, glaube ich.
Wahrscheinlich, genau, und haben dann ihr Ding auch Vulkan genannt. Ist schon ein bisschen lustig. Jedenfalls, das ist ja so ein Zusammenschluss von mehreren Unternehmen, wie du ja gerade schon gesagt hast, AMD, Intel, Nvidia, SGI, wer auch immer da so mitspielt, die halt zusammen OpenGL und OpenCL und einige andere Sachen, WebGL, entwickeln und jetzt halt eben auch Vulkan vorantreiben. Und deswegen sind da halt schon mehrere sowieso Mitglied und Teile werden jetzt halt auch von verschiedenen Mitgliedern damit entwickelt. Und von dem her ging das doch jetzt relativ schnell, habe ich so das Gefühl, bis jetzt die 1.0 rauskam.
Ja gut, es ist schon ein paar Jährchen in Planung gewesen, dass wir dran arbeiten. Ich kann mich noch erinnern, damals, ich glaube, es ist schon 3 Jahre oder 4 Jahre her, hatte AMD die Idee gehabt, OpenGL braucht irgendwie eine Ablöse oder sowas, oder wir wollen einfach mal eine Schnittstelle schreiben, die näher an der Grafikkarte dran ist. Und die haben das Ganze Mantle genannt.
Genau.
Und wollten das auch unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlichen. Und da hat die Kronos-Gruppe oder einige Leute, die halt eben da arbeiten, dann gemeint, okay, das sieht so pfiffig, das sieht so futuristisch in dem Sinne dann auch aus, also so modern aus, muss man ganz ehrlich sagen, dass sie gesagt haben, okay, das übernehmen wir und oder große Teile davon übernehmen wir und wollen das dann nicht nur für AMD-Karten zugänglich machen, sondern für alle Grafikkarten und für alle Spielehersteller und 3D-Entwickler und Engine-Entwickler bereitstellen. Und aus Mantle heraus ist dann halt eben Vulkan entstanden. So muss man das ganz ehrlich sagen. Deshalb vielleicht auch so ein bisschen die Codenamen-Namensgebung
ja,
genau. Dafür.
Also da geht es ja auch um den Erdmantel sozusagen bei AMD Mantle. Und aus diesem Erdmantel brechen halt Vulkane raus sozusagen, ja. Hat da garantiert was mit zu tun. Ja, AMD hat mittlerweile angekündigt, dieses Mantle wird nicht mehr weiterentwickelt. Es gibt zwar ein paar Spiele dafür, aber auf Linux hat es Mantle sowieso, glaube ich, nicht gebracht. Das wäre bisher eher so ein Windows-Ding, soweit ich das weiß. Und ja, gab es halt nur für AMD-Grafikkarten und nicht für alle anderen. Dementsprechend hat man sich da jetzt konzentriert, Vulkan weiter zu entwickeln und die neuen Spieler halt sollen halt darauf setzen. Unter Windows gibt es natürlich noch DirectX. DirectX, wo sind wir gerade? 12, 13, keine Ahnung.
11, glaube ich, sind wir gerade und 12 soll rauskommen oder 12 ist schon da? Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht, aber 12 soll halt auch so Sachen ähnlich machen, die auch jetzt Vulkan macht, so eher Low-Level-API-Zeug. Soll da wohl dann auch ein bisschen schneller werden, als es aktuell ist. Aber das halt mal, nur noch mal, um zusammenzufassen. Also die zwei größeren Welten, die es dann, weiß ich nicht, in den nächsten Jahren geben wird, sind Direct 3D oder DirectX von Microsoft unter Windows, eben nur Windows und Vulkan für alles andere sozusagen.
Ja, bei Microsoft Windows, das schließt dann auch die Xbox ein, weil da ja auch ein Windows läuft. Das nur kurz für die Leute, die das nicht wissen. Das heißt, die Xbox wird wahrscheinlich auch weiterhin auf DirectX setzen. Es wird aber richtig spannend sein, weil ja dann fast alle anderen, außer Apple, die bauen natürlich wieder was Eigenes. Das nennt sich Metal bei denen und ist so ein Zwischending zwischen OpenGL und Vulkan beziehungsweise DirectX 12. Das heißt, das ist nicht ganz so low-levelig wie eben DirectX 12 oder wie Vulkan, aber es ist auch nicht ganz so abstrakt wie OpenGL. Also so irgendwie sitzt das irgendwie in der Mitte. Das funktioniert dann aber auch nur auf Apple-Maschinen und man kann in den Code nicht reinschauen, aber man fürchtet bei den Leuten, die das so ein bisschen beobachten und Ahnung davon haben, dass das wahrscheinlich doch sehr hardware-spezifisch auch programmiert ist, also für Apple-Maschinen und das wahrscheinlich nicht irgendwie wie zum Beispiel Swift dann, also die Programmiersprache, die Apple freigegeben hat für verschiedene Plattformen, dann irgendwann mal von Apple freigegeben wird für verschiedene Plattformen. Das vermutet man nicht, deshalb gehe ich stark davon aus, dass wir nur zwei große haben werden. Das ist DirectX 12 und dann Vulkan. OpenGL wird weiterhin sicherlich auch noch irgendwie bestehen bleiben. Das wird so schnell nicht weggehen, aber das sind so die zwei neuen großen futuristischen 3D oder modernen 3D-APIs, die in Zukunft genutzt werden. Was Apple angeht, bin ich mir sicher, die werden das weiterhin nutzen für ihr iOS und für OS 10. Allerdings werden die auch Vulkan unterstützen müssen. In Zukunft bin ich mir relativ sicher, weil wenn es darum geht, Spiele einfach zum Beispiel auf einem iOS-System oder im OS 10 dann irgendwie zu portieren, macht es irgendwann mal auch keinen Sinn, das nur für eine Plattform zu machen, sondern nimmt man eine Programmierschnittstelle, die die meisten Plattformen eben abdeckt. Und da eine Insellösung aufzubauen, wie Apple das immer so macht, das wird nicht lange gut gehen.
Also wenn Apple das will, dann, also zumindest auf iOS kann ich mir das schon vorstellen, dass sie das auch durchdrücken können, wenn sie wirklich wollen. Aber ich meine, zurzeit wird ja auch OpenGL wahrscheinlich unterstützt, oder?
Bei iOS. Genau, das wird da auch unterstützt. Das ist ältere Version, ein bisschen was langsam, aber es wird auf jeden Fall unterstützt und die ganzen Portierungen, die es ja so gibt, die laufen also von Spielen auf OS 10 zum Beispiel, die laufen ja auch alle unter OpenGL.
Ja, aber man sollte nicht, also die Marktmacht, also zumindest auf Mobile Devices immer noch, wenn auch nicht in verkauften Stück oder so, aber gerade in dem Markt, wo viel Spiele verkauft werden und wo Geld mitgemacht, also beim Umsatz, da ist ja iOS durchaus eine große Plattform Und dem zufolge könnte Apple das auch durchdrücken, aber ist wirklich die Frage, ob sie das machen wollen. Vulkan funktioniert auf jeden Fall auch unter Android. Ja, da habe ich gesehen, da gibt es auf der Webseite von der Kronos Group auch schon irgendwelche Sachen, die man sich da runterladen kann.
Wie ja, das die großen Hersteller, Qualcomm, MediaTek und so weiter, haben sogar schon Treiber veröffentlicht für System. Vulkan, sodass es dass wir bald auch damit rechnen können, dass da Spiele irgendwie auf Vulkan erscheinen könnten.
Genau.
Oder die Vulkan nutzen.
Zumindest mal unter Android dann auch. Ja, muss mal gucken, was Apple macht. Also die sind ja leider bekannt dafür, immer ihr eigenes Ding zu machen. Egal, ob es jetzt, was weiß ich, um drahtloses Aufladen geht oder was auch immer. Ja, sie machen einfach immer was anderes.
Oder NFC.
Ja. Ja, ich okay. Es nervt ein bisschen, finde ich. Aber manchmal machen sie es ja auch viel besser. Ja, manchmal haben sie auch die tolle Idee und machen es irgendwie besser als alle anderen. Aber irgendwie, naja, es nervt trotzdem so ein bisschen. Gut, trotzdem ist es, Vulkan ist der Nachfolger von OpenGL. Wo sind denn die Probleme? Warum muss man denn jetzt OpenGL ablösen? Hat doch so gut funktioniert. So und so viel tausend Spiele funktionieren damit. Funktioniert unter Windows, Mac und Linux und unter allen Mobile Devices. Was ist denn der Grund jetzt, Vulkan zu machen? Du hast zwar gesagt, futuristisch und neu und geil, aber das kann ja jetzt nicht der Grund sein.
Ja, der eine Grund ist natürlich, dass OpenGL halt uralt ist. Im Grunde genommen, es ist ja schon fast Steinzeit, wenn wir darüber reden, dass das Teil ursprünglich vor 24 Jahren gestartet worden ist, dann ist das wirklich in der Computertechnik schon wirklich eine Steinzeit. Das ist krass, dass es sich so lange gehalten hat, ja. Ist wirklich ein Wunder. Und es basiert vor allen Dingen natürlich darauf, dass sie damals das wirklich clever gemacht haben, als sie das geschrieben haben, weil sie haben direkt die Möglichkeit erlaubt, Extensions mit einzubauen. Und das ist halt das, was OpenGL über die Zeit gerettet hat. Aber auch das, was einer der größten Nachteile ist von OpenGL, weil wir haben sehr, sehr viel Legacy-Code in OpenGL mit drin. Können Sie sich mal vorstellen, 1992, was es dort für 3D-Spiele gab, die OpenGL genutzt haben. Und das war ja zum Lachen teilweise, zum Schießen. Ich denke da an Doom oder an Wolfenstein. Das war ja, davon 3D zu sprechen, da würden einige heute laut drüber lachen, ne? Ja, aber das ja hat alles, damals so angefangen.
Genau, waren die Sachen doch bestimmt hier in Deutschland auch erst FSK 18, gell? Und heutzutage genau. Ist es nicht mehr, weil es einfach, weil sich keiner mehr davor gruselt. Genau. Sozusagen. Ja.
Lustig. Ja, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass auch das ganze Konzept, wie man irgendwie was programmiert in OpenGL, natürlich dann auch so ein bisschen was altertümlich ist, weil man damals halt eben nicht die Fantasie auch hatte oder das entwickeln konnte, wie Spiele in 10 Jahren oder so aussehen. Wenn man den Leuten dann wirklich ein Spiel gezeigt hätte von 2016 oder sowas, die hätten gesagt, das ist Magie, das ist schwarze Magie, das ist Zauberei, das geht nicht. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Grundsätzlich gibt's da halt auch andere Sachen oder andere Vorstellungen, wie man bestimmte Sachen in einem 3D-Raum dann erzeugt. Heutzutage ist das ja meistens so, wenn wir an Blender oder sowas denken, wir erzeugen dort Objekte und arbeiten dann mit Objekten und verändern die dann vielleicht im Laufe der Zeit oder sowas. Und verändern den Zustand dieser Objekte. Und bei OpenGL hat man nicht an Objekte gedacht, sondern hat nur an Zustände gedacht und hat dann quasi gesagt, okay, es gibt nur Zustände. Und man redet dann auch bei OpenGL von der riesengroßen Zustandsmaschinerie, die dort im Inneren abläuft. Da werden halt verschiedene Zustände beschrieben, anstatt Objekte beschrieben mit ihren Eigenschaften, sondern werden einfach nur Zustände beschrieben, wie ein Bild gerade auszusehen hat im Grunde. Ja. Und ein großer Nachteil von OpenGL ist, den hat man damals auch nicht bedacht, dass es einfach, man hat nicht dran gedacht, dass es mehrere CPUs gibt irgendwann mal in Rechnern, obwohl das sicherlich, glaube ich, in den 80ern auch mal ausprobiert worden ist, aber die waren dann halt
Mainframes
teuer.
Mainframes gibt's ja auch schon lange und selbst damals konntest du, glaube ich, auch Desktop-CPUs kaufen, wenn du ein paar hunderttausend übrig hattest oder so.
Genau, mit 2 Sockets, wo du dann CPUs reinpacken konntest, ja.
Ja, also gab's sicher schon, aber war halt ein bisschen utopisch. heutzutage ja, hat ja selbst jedes Handy irgendwie schon Quad-Core oder
Octa-Core oder sowas. Ja,
Hexa-Core, das ist schon krass. Egal, irgendwas. Klar, da hat man damals einfach nicht dran gedacht oder hat es nicht mit eingeplant sozusagen. Und heutzutage muss halt alles multithreaded sein, weil sonst nutzt es halt die Hardware nicht richtig aus. Und was auch damals, muss man sich vorstellen, war so eine GPU, nicht so, also ziemlich lasch, ja, hat nicht sehr viel gemacht. Heutzutage kannst du ja GPUs schon für alles verwenden. Du kannst darauf ja rechnen, also so wie es mit OpenCL ja auch ziemlich viel passiert. Und damals hat man einfach gesagt, die Grafikkarte macht das schon irgendwie. Heute möchtest du halt viel mehr Arbeit an eine GPU abgeben können, weil du weißt, eine GPU kann halt dies und jenes viel, viel besser, viel, viel schneller, als es vielleicht die CPU könnte.
Genau. Und ja, das Hauptproblem von OpenGL, wenn man daran denkt damals, dann gab es halt ganz früher natürlich dann auch keine so richtig Grafikkarten mit einer richtigen GPU drin, sondern es waren dann eher so Weiterleitungskarten, die halt einfach nur was an den Bildschirm ausgegeben haben, was die CPU berechnet hat. Mhm. Und aus dem Grunde hat man bei den Zuständen, die es da so gibt, auch immer nur einen einzigen On-Screen-Kontext quasi angezeigt und den auch immer nur rendern lassen. Das heißt, man konnte einfach nur im Grunde genommen das berechnen, was auf dem Bildschirm dargestellt worden ist, um das mal sehr einfach auszudrücken. Und man konnte nicht irgendwie im Hintergrund irgendwie was vorberechnen, was dann als nächstes Bild kommen könnte zum Beispiel. Und das ist halt das, was so der Pferdefuß an OpenGL ist, einer der Pferdefüße an OpenGL ist, die auch dafür sorgen, dass OpenGL ein Ticken langsamer ist als DirectX und immer auch schon war als DirectX zum Beispiel. Und also keine gute Idee für Multithreading im Grunde genommen. Da gab es auch keine Optimierungen für. An anderen Stellen haben sie es ein bisschen besser gemacht, wo man den Code ein bisschen Multithreaded machen kann, aber an der Stelle ist es halt ein Flaschenhals, der da zur Verlangsamung führt. Und das Grundsätzliche, weshalb sich OpenGL damals auch durchgesetzt hat und weshalb das, wir müssen uns vorstellen, 1992, ich habe es ja aufgeschrieben, 1992 hat es angefangen, da sieht es halt so aus, dass man natürlich auch verschiedene Rechnerarchitekturen hatte, verschiedene Rechner hatte, verschiedene Hardware, man hatte zigtausende verschiedene Sachen. Ich glaube, ich kann mich nur erinnern an Soundblaster, Soundkarten, die es dann gab, die relativ weit Verbreitung hatten, aber dann gab es auch noch andere Soundkarten, da musste man komplett andere Parameter in seinen MS-DOS oder sowas einstellen, um die ans Laufen zu kriegen und solche Geschichten. Da gab es halt eben auch unterschiedliche Computer, unterschiedliche Grafikkarten, viel mehr als wir heutzutage haben und gab sogar Grafikbeschleuniger, die dann irgendwann mal angefangen haben in den 90er Jahren. Und da musste halt irgendwie auch alles so geschrieben werden, dass möglichst so abstrakt geschrieben werden, dass es für den Programmierer nicht ersichtlich war, was da jetzt für eine Grafikkarte drunter läuft, sondern es muss halt auch irgendwie einfach nur laufen. Wenn er ein Spiel geschrieben hat oder sowas, dann sollte es einfach nur laufen. Und deshalb wollte er eigentlich nicht für jede einzelne Grafikkarte eine eigene Implementierung seines Spiels schreiben oder so. Und aus dem Grund hat OpenGL von Anfang an gesagt, wir machen das, wir setzen das aus so eine hohe abstrakten Ebene, dass die Hardware, die unten drunter läuft, eigentlich egal ist. Und sie haben es ziemlich gut gemacht, weil wir müssen uns überlegen, auf den PCs hat es bis heute quasi so überlebt, auf den mobilen Plattformen nicht ganz. Da gab es jetzt OpenGL ES, das ist so ein Abkömmling von OpenGL, also da musste man doch noch irgendwie was dazu editieren, aber im Grunde genommen ist halt OpenGL sehr abstrakt und verbirgt im Grunde genommen das, was die GPU, was die Grafikkarte eigentlich im Hintergrund macht.
Ja, ja, wie gesagt, war wahrscheinlich zu der Zeit einfach die richtige Idee, weil man mit der GPU ja auch nicht viel anders machen konnte. Sie sollte halt ihr Ding irgendwie machen und was sie macht, ist das Hexenwerk der GPU-Hersteller. Und keiner hat halt dran gedacht, dass man in der GPU viele, viele andere tolle Sachen machen könnte. ja, von Bitcoins berechnen über was weiß ich, alles. Heutzutage wird ja fast alles auf der GPU mittlerweile gemacht, das ist ja schon krass.
Das stimmt, ja.
Ja. Okay.
Ja, man kann es anhand eines Beispieles auch, das habe ich ja hier aufgeschrieben, auch nochmal ein bisschen prägnanter auf den Punkt bringen. Bei OpenGL, wenn man zum Beispiel irgendwie was erzeugen möchte, eine Textur erzeugen möchte, dann sagt man einfach, erzeuge mir eine Textur. Aber man kann nicht sagen, ganz genau jetzt, in welchem Format diese Textur nun ausgeliefert wird, zum Beispiel, damit sie eben zur Grafikkarte besser passt oder sowas, oder Farbtiefe bestimmen, von der Farbe, die man auf die Textur legen möchte, oder ein Alpha-Channel oder sowas bestimmen. Das kann man nicht machen, sondern man sagt einfach, hier habe ich eine Textur, färbe die mir grün ein. Und dann wird sie grün eingefärbt. Wie das im Hintergrund dann funktioniert, das weiß man als Entwickler gar nicht, sondern das macht OpenGL beziehungsweise dann der Treiber, der eigentlich darunter liegt, vollkommen selber. Und das läuft einfach magisch im Hintergrund. Das ist damals natürlich eine super geniale Sache gewesen, weil du hast wenig Code geschrieben und hast dann sofort ein Ergebnis irgendwie gesehen. Problematisch wird es natürlich dann, und das ist heutzutage bei immer komplexeren Grafiken halt immer so, dass wenn du nicht weißt, was die da machen oder die Treiberhersteller verbrochen haben, kann es auch mal sein, dass du irgendwie anstatt grün dann auf einmal blau bekommst oder so und dich wunderst, warum funktioniert es nicht und den Fehler dann nicht rausfinden kannst, weil du eben keinen Zugriff drauf hast auf diese Low-Level-API quasi oder auf die Geschichten, die halt im Treiber ablaufen. Und die Treiber sind ja immer komplexer, immer größer geworden, weil immer mehr Sachen irgendwie gemacht oder gefordert worden sind. Und das ist halt ein Problem von OpenGL, dass da einfach der Treiber die große Blackbox ist. Und das wollten die ganzen Spiele-Engine-Entwickler nicht mehr haben und haben sich dann deshalb auch der Kronos Group angeschlossen, um dann mit Vulkan eine Verbesserung zu machen.
Okay, ja, apropos Verbesserung, was ist dann jetzt besser? Was macht dann Vulkan quasi anders?
Ja, das erste ist ja natürlich, dass, wie ich gesagt habe, die arbeiten jetzt objektorientiert, anders als situations- oder zustandsorientiert arbeiten sie eben objektorientiert, haben keinen globalen großen Zustand irgendwie so, sondern haben eine Möglichkeit, auch Zustände zu verwenden für die Leute, die eben von OpenGL so ein bisschen umsteigen wollen, aber die werden in einem eigenen Speicher separat abgelegt und eine elegante Möglichkeit, das zu machen. Das ist der moderne Ansatz, wie man es heutzutage eigentlich machen sollte. Objektorientierung ist, glaube ich, auch das Wesentliche von dem Ganzen, denn das kann natürlich viele Sachen einfach vereinigen oder vereinfachen für den Entwickler, wenn man einfach sagen kann, ich habe ein Objekt, dann kann ich dem Objekt einfach bestimmte Eigenschaften zuordnen und diese Eigenschaften bleiben dann auch eben dem Objekt so lange in dem Objekt drin, solange ich das nicht ändern möchte. Das ist einer der Vorteile, die es dort gibt. Das andere ist, glaube ich, auch für gerade jetzt für Zukunftsentwicklungen sehr wichtig, aber auch für die Plattformunabhängigkeit, wenn wir uns überlegen, das Ganze soll auf dem PC laufen, auf Windows, auf Linux, auf OS 10, auf iOS vielleicht, auf Android, auf Selfish OS und ich da noch so. Macht es Sinn, dass man das nicht so schreibt oder dass man Vulkan nicht an einen bestimmten Window-Manager, ein Windows-System anhängt? Es war zum Beispiel große Zeiten oder sehr lange Zeiten so, dass OpenGL das Problem hatte, dass es eben X11 vorausgesetzt hatte. Und ohne X11 als Windows-System kannst du eben kein OpenGL ausführen. Das hat sich jetzt gebessert. Also es gibt jetzt, glaube ich, bei den neuesten Versionen gibt's halt die Möglichkeiten, auch OpenGL ohne X-Server irgendwie auszuführen. Aber es war sehr stark gebunden an den oder abhängig von dem Windows-System im Grunde genommen. Windows halt eben das GDK, glaube ich, heißt es. Das ist jetzt weggefallen. Die Integration in diese Windows-Systems ist jetzt optional. Das heißt, die muss nicht immer erfolgen. Das hat große Vorteile. Zum Beispiel auch jetzt, wenn wir gerade uns im Linux-Umfeld umschauen, da wechseln wir ja jetzt so langsam oder haben ja das Jahr des Wechselns vorausgesagt, glaube ich, auf Wayland. Das heißt, da macht es sehr großen Sinn, dass das nicht an dem Windows-System dranhängt, sondern dass das unabhängig davon ist und dass man einfach sagen kann, okay, wenn ich das haben möchte, kann ich ein Plugin einfach schreiben, das reinpacken und dann wird halt eben dieses Windows-System auch irgendwie unterstützt oder die Eigenheiten des Windows-Systems unterstützt. Das heißt, Vulkan braucht keinen X-Server mehr, der irgendwie läuft, sondern ist halt unabhängig davon und hat auch schon Wayland-Support mit an Bord, was auch super geniale Sache ist. Ja, das andere ist, dass Vulkan natürlich tiefer hängt im System drin und auch die Low-Level-Sachen der GPU so ein bisschen einem näher bringt und auch einem wirklich näher sagt, was man mit der GPU macht oder was man machen soll. Das heißt, sprich das Beispiel nochmal mit der Textur und dem mit der Farbe, die man da irgendwie draufpacken möchte. Da sieht es halt so aus, dass man da auch wirklich bei der Farbe sagen kann, okay, das ist jetzt eine 8-Bit-Farbtiefe, die ich angeben möchte, oder was weiß ich, 16-32-Bit-Farbtiefe, die ich angeben möchte. Hier ist der Alpha-Channel, das ist der Farbcode und so weiter und so fort. Also da sagt man nicht einfach nur grün, sondern da kann man wirklich sehr tief und sehr genau dann sagen, was mit der Farbe sein soll. Und das hat eben für die Spiele-Engine-Entwickler ist das enorm wichtig, damit sie halt eben genauer spezifizieren können, wie das Ganze abläuft und wie das auszusehen hat und im Hintergrund vielleicht auch noch berechnen können, wie viel Speicher wird es fressen, wenn ich das so und so mache. Kann ich hier vielleicht eine Optimierung machen im Speicher, wenn ich das dahin verschiebe an der Stelle und so weiter und so fort. Deshalb gibt's auch Zugriff natürlich auch auf die ganzen verschiedenen Speichereinheiten und man kann dann direkt in dem Speicher rumschreiben. Im Grunde genommen heißt das, es läuft weniger Magie im Hintergrund ab, die irgendwie versteckt ist, sondern man hat wirklich mehr Zugriffsmöglichkeiten, um direkt zu sagen, ich möchte explizit Texturen, Speichermanagement und so weiter ansteuern und die einzelnen Objekte explizit in einem Speicher zuordnen und solche Geschichten halt machen. Das ist eine Sache, worüber sich vor allen Dingen Entwickler freuen können, wenn sie ihre Spiele optimieren möchten. Ich erinnere mich da an Arkham 9 zum Beispiel, was auf dem PC, glaube ich, eine Riesenkatastrophe war. Da hätten sich sie wahrscheinlich auch irgendwie gewünscht, dass sie da eher was optimieren könnten. Und das ist eben eine Geschichte, die dann natürlich auch dafür sorgt, dass mehr Flexibilität für die Entwickler bereitstellt und die 3D-Designer bereitstellt, die solche Engines dann entwickeln, weil wir dürfen natürlich im Hintergrund nicht vergessen, dass so Vulkan natürlich als inoffizieller OpenGL-Nachfolger nicht nur Spiele macht, sondern auch andere 3D-Sachen. Blender beispielsweise ist ein Programm zur 3D-Gestaltung. CAD-Anwendungen benutzen 3D oder
Foto, Video.
Fotobearbeitung, Videobearbeitung teilweise auch. Es gibt ja auch die auch so simple Programme, wie richte ich mir meinen Innenraum ein und kann das dann vorher in 3D auf dem Bildschirm mir das alles anklicken und so weiter und so fort. Solche Programme benutzen auch eben so eine 3D-Schnittstelle und die benutzen meistens heutzutage eben OpenGL und die würden vielleicht auch davon profitieren, auf Vulkan umzusteigen, würde dann denen das Leben vielleicht einfacher machen, weil sie halt eben mehr die Möglichkeit haben, nur zum Beispiel die Sachen auch wirklich mit einzuprogrammieren, die sie wirklich auch brauchen und den ganzen anderen Kram, den OpenGL irgendwie mitliefert und den sie nicht brauchen, dann einfach mal nicht mit auszuliefern, sondern nur das, was sie brauchen, führt zu schlankeren Programmen, führt zu mehr Performance und so weiter und so fort. Das ist also der große Vorteil. Der andere große Vorteil ist natürlich, wir haben über Multithreading geredet, das bei OpenGL nicht so gut funktioniert, bei Vulkan geht das. Da gibt's halt eben nicht diesen einen Kontext, sondern da haben sie mehrere. Da gibt's also die Möglichkeit, im Hintergrund Sachen einfach rendern zu lassen, zum Beispiel solche Geschichten halt. Das sorgt für viel mehr Performance. Dann natürlich dadurch, dass ich, weil dieser Flaschenhals quasi entfernt worden ist, aber dadurch, dass ich natürlich auch direkt den Speicherzugriff drauf habe, kann ich natürlich auch Speicheroptimierungen durchführen, die dafür sorgen, dass ich da ordentlich mehr an Performance raushole. Und das ist halt wirklich eines der größten Verbesserungen, die die Entwickler sofort merken werden. Was, glaube ich, auch noch sehr interessant ist, und das sorgt, das ist der zweite Teil der großen Performance, die dann der Nutzer merken wird, wenn es darum geht, Vulkan-Spiele oder Vulkan-Programme auszuführen, ist, dass der ganze Fehler-Checking-Bereich, der vorher und der im Unterschied jetzt zu OpenGL, oder erklären wir es erstmal, wie es bei OpenGL jetzt abläuft, wenn man ein OpenGL-Spiel startet oder sowas, wird jede Szene, die berechnet wird, läuft durch ein Fehler-Checking. Das heißt, jede Szene, die da berechnet wird, da muss überprüft werden, funktioniert das überhaupt, was da berechnet werden soll.
Okay.
Und dieser Fehlercheck, der läuft über die CPU. Das heißt, die CPU-Auslastung ist bei OpenGL-Geschichten relativ hoch. Bei jedes Mal, bei jedem Berechnen eines Bildes beispielsweise, um es jetzt mal simpel auszudrücken, wird halt eben so ein Fehlerchecking gemacht. Das wird bei Vulkan nicht mehr gemacht. Bei Vulkan läuft das Spiel einfach oder das 3D-Programm einfach durch. Was man bei Vulkan macht, um natürlich dann nicht dafür zu sorgen, dass irgendwie das Ganze abkratzt, direkt wenn man irgendein Spiel startet oder sowas, oder der Rechner sogar einfriert, weil man ja direkt irgendwie auch low-level-upig so ein bisschen reinschreiben kann und Sachen kaputt machen kann. Aber kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu, was so Vor- und Nachteile sind. Was man da macht, ist, für die Entwickler stellt man ein Plugin bereit, im Grunde, was man bei der Entwicklung einfach an Vulkan dranhängt. Dieses Plugin ist eben das Fehler-Checking-Plugin. Und das ist halt eben bei der Entwicklung aktiv. Da macht es auch keinen großen Unterschied, ob da die Performance gut oder schlecht ist bei der Entwicklung. Da muss eher das Spiel ans Laufen gebracht werden und Fehler müssen korrigiert werden. Deshalb sind die Fehlerchecks drin. Wenn dann die Entwickler aber alle Fehler beseitigt haben, die sie so gefunden haben mit Hilfe des Fehlerchecks, können sie diese Ebene der Fehlerchecks einfach rausnehmen aus dem fertigen Produkt und das fertige Produkt an die Kunden dann ausliefern, ein Spiel oder ein Programm. Und das hat den großen Vorteil, dass halt eben keine Fehlerchecks mehr durchgeführt werden, während das Ganze läuft. Und das ist ein enormer Performance-Boost, den man daran merkt, dass die CPU weniger zu tun hat, viel weniger Last hat, dass die GPU mehr zu tun hat, weil eben das kommt jetzt durch das Multithreading, was wir davor besprochen haben. Und das sorgt insgesamt dafür, dass wir dann die CPU für anderen Kram benutzen kann. Und das sorgt insgesamt dafür, dass Spiele zum Beispiel oder 3D-Programme einen enormen Performance-Gewinn dadurch haben, dass man eben die Fehlerchecks nicht mehr im Laufe des Spiels oder des Programmes dann macht, sondern dass man die vorher in der Entwicklungsphase gemacht hat.
Ja, macht wahrscheinlich aus heutiger Sicht auch mehr Sinn. Und ich meine, wenn das Spiel nicht richtig läuft, dann habe ich als Spieler eventuell auch nicht sehr viel davon, dass meine CPU davon rumrührt und mir dann halt die Fehler ausspuckt.
Genau. Ja gut, es ist aber natürlich dann auch ein Problem so ein bisschen, ne? Dass, wenn man darüber redet, dass wir die Fehlerchecks dann nicht mehr macht, dann kann es natürlich auch sein, dass irgendwie wir, und das befürchte ich fast schon, wenn wir die ersten Vulkan-Spiele, wenn wir die ersten Vulkan-Programme bekommen, dass wir dann doch häufiger, gerade zur Anfangsphase, dann vielleicht doch abstürzende Spiele hat, weil halt eben ein Fehler übersehen worden ist. Weil, wenn ich mich so an Spiele erinnere, die in der letzten Zeit rausgekommen sind, da war es ja meistens so, dass zum Release-Tag schon der erste Patch da war, weil man nach Level 16 in ungepatchten Version eigentlich gar nicht mehr weiterkommt oder sowas.
Ja, aber es reicht ja, wenn man die ersten 5 Minuten spielen konnte.
Okay.
Weißt du, die Produkte reifen ja schon lange nur noch beim Kunden und meistens hast du ja, wenn du eine CD kaufst, nur noch den Installer drauf, irgendwie, der erstmal die nächsten 9 Gigabyte aus dem Internet zieht oder 24 Gigabyte oder wie auch immer. Und von daher, CDs, die verkauft werden, die beinhalten ja nichts mehr.
Das stimmt. Es gab ja, ich glaube, es war sogar bei Arkham Knight oder sowas, wo sie dann eine DVD sogar gepresst haben und dann waren da 5 Megabyte Steam-Installer drauf.
Super.
Und den Rest musstest du dir runterladen. Auch eine Verarsche im Grunde genommen.
Ja, aber weißt du, da muss man dann kann man ja auch schon gleich die Patches mit integrieren und hat nicht.
Ja, das stimmt. Na gut, aber wir werden auf jeden Fall mit Vulkan auch, wenn es diese Fehler gibt und die wird's geben, Programmierer machen Fehler, sind auch nur Menschen, wir werden, glaube ich, auch schlimmere Fehler haben, als wenn ich mir jetzt, als ich mir so ein Alpha- oder Beta-Spiel bei Steam besorgt habe für Linux oder sowas, ist dann einfach mal abgekratzt oder sowas irgendwie mitten im Spiel. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Entwickler jetzt auch in meiner GPU und den Speicher da rumschreiben und rumwursteln, kann es durchaus sein, dass die GPU Hänger hat und dass die mal hängt. Mhm. Ich erinnere mich daran, dass dann, es gab mal einen Bug im Linux-Kernel, der dazu geführt hat, dass nach ein paar Minuten oder sowas Intel oder Nouveau-Karten einfach gehangen haben. Und dann hast du in der Konsole nur noch gesehen, wenn du in die Konsole gekommen bist, GPU häng. Und dann war es das. Dann konntest du eigentlich nur neu starten. Und also man lagert da auch eine ganze Reihe an Verantwortung, die man vorher in OpenGL quasi hatte. Mit Vulkan lagert man das aus an die Treiberhersteller, an die Spielehersteller, meine ich, oder an die 3D-Programmhersteller und an die Kernelhersteller, an die Leute, die halt eben dann die Treiber machen. Und also bei Linux die Kernelhersteller, bei anderen halt eben Nvidia, ATI, Intel und so weiter und so fort, die dann eben solche GPU-Hänger oder sowas dann auch mal abfangen müssen oder einfach mal illegale Instruktionen, die in die GPU irgendwie reinkommen, dann auch irgendwie abfangen müssen, neu starten müssen oder was weiß ich. Die müssen halt eben, da wird die Verantwortung hinausgelagert. Und das wird recht spannend zu sehen sein, ob das, wie schnell die verschiedenen Anbieter das hinkriegen. Ich glaube, die Linux-Kernel-Community wird das relativ schnell für die offenen Treiber hinkriegen. Ob die proprietären Treiberhersteller genauso flott reagieren, will ich mal sehen. Und ob das vor allen Dingen für alle Plattformen dann genauso schnell funktioniert, will ich mal sehen. Also ich wage das so ein bisschen zu bezweifeln, aber müssen wir mal schauen,
ja gut, wie kein sich das Vorteil, weiterentwickelt. Kein Vorteil, ohne nicht vielleicht auch Nachteile. So ist es halt immer.
Ja, jetzt können wir quasi schon nachdem wir so ein bisschen besprochen haben, so OpenGL und Vulkan, was sind so die Unterschiede, können wir die, glaube ich, jetzt so nebeneinander richtig hinstellen und sagen, das eine ist besser bei dem, das andere ist besser bei dem. Ich glaube, das, was mit Vulkan jetzt geschaffen worden, ganz anders als OpenGL damals rauskam, als DirectX dann kam und so weiter, wo alles sehr viel geschlossen war und jeder für sich selber irgendwie was entwickelt hat, haben wir jetzt das allererste Mal so eine Entwicklung, die einem zum Lachen bringen kann, wenn man eben freie Software oder Open Source Entwickler ist und das schon was länger macht, weil wir jetzt eine Entwicklung haben, die in genau die Richtung hingeht, nämlich die Öffnung aller Grafik- und Spielehersteller im Grunde genommen. Außer mit ein paar kleinen, feinen Ausnahmen. Weil wir sehen.
Was meinst du mit Spielehersteller?
Ja, die Spielehersteller, die zum Beispiel ihre ganzen Compiler-Tools und den ganzen Kram, den sie benutzen, veröffentlichen.
Okay. Die Engines und sowas zum Beispiel.
Genau.
Ja.
Die immer mehr dort veröffentlichen. Spielehersteller, die keine Berührungsängste mehr haben mit Open Source oder freier Software, was ja in der Vergangenheit nicht immer so der Fall war. Und natürlich dann die ganzen Grafikkartenhersteller auch, Intel, die ja schon länger Open Source oder freie Treiber herstellen, AMD, die das jetzt auch angekündigt haben, die lustigerweise noch keinen vernünftig laufenden Treiber rausgebracht haben für Vulkan.
Ja, gut,
die einzigen übrigens,
ja,
die es nicht geschafft haben.
Gut, AMD ist ja immer noch so beim Übergang von ihrer alten Infrastruktur auf die neue AMD-GPU und wie sie das da in Zukunft so machen wollen. Also wir wollten ja dann, wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, drüber geredet, dass halt so irgendwie, ja, der größte Stack eh komplett Open Source ist und dann sie noch einen Teil Closed Source haben werden und da sind sie wahrscheinlich immer noch dabei, das zu machen. Und ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie zwar Vulkan-Treiber erstmal machen wollen, aber der soll erstmal Closed Source sein. Ich weiß auch nicht, warum der dann aber auch bald Open Source werden sollte.
Also was da bei AMD abläuft, weiß ich auch nicht. Aber ich fand es ein bisschen seltsam, weil die haben mit Mantle ja im Grunde genommen alles losgetreten und dass die dann jetzt zum 1.0er-Release von Vulkan keinen Treiber irgendwie haben, ist schon
ein
bisschen seltsam.
Ich glaube, es liegt einfach daran, dass die einfach immer noch bei der Umstellung ihres Treibermodells unter Linux sind und dass da einfach so viel zu machen ist, dass es einfach nicht lohnt, auf vier verschiedene Basen aufzusetzen und da den Vulkan-Treiber zu machen. Wenn, dann werden sie wahrscheinlich auch nur für AMD GPU bringen und nicht für den Radeon. Aber
ja, da bin ich mir auch relativ sicher, dass wir für den FGLX und für den Radeon-Treiber wahrscheinlich auch nichts sehen werden, sondern nur für AMD GPU was sehen werden, weil AMD da auch wirklich mit dran arbeitet. Aber zumindest sehen wir, wir diskutieren jetzt nicht mehr darüber, dass irgendwelche proprietären Treiberhersteller da irgendeinen Mist produzieren, sondern wir sind eigentlich in der Situation, dass wir nur noch einen großen proprietären Grafikkartenhersteller haben und das ist Nvidia. Und also was die Vulkan-Zukunft angeht. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie das nicht durchhalten werden, sondern irgendwann mal sagen, okay, wir müssen Nouveau doch mehr unterstützen und wir werden vielleicht auch den Weg gehen, dass wir das Open Source machen. Weil das wird sich dann spätestens, wenn eben Leute mehr Intel und AMD, also Intel kann man ja weniger kaufen, aber AMD-Karten kauft.
Die kaufst du automatisch mit.
Genau, wenn du den Prozessor, den dementsprechenden Prozessor hast. Bei AMD teilweise ja auch. Es gibt ja Leute, die immer noch AMD-Prozessoren benutzen, wo ja eine APU, also eine GPU noch mit drin ist. Mhm. Nun ja. Also das Open-Source-Tools, haben wir gesagt, für Vulkan, die unter einer freien Lizenz gestellt werden. Schön sind auch so Testing-Tools, die dann auch so Programme mal, die man geschrieben hat, alles mal durchtestet, ob das gegen Vulkan alles funktioniert und so weiter und so fort. Es gibt sogar Konverter für Code, wobei das noch eher Zukunftsmusik ist, was da rauskommen soll. Was dann so teilweise OpenGL ES vielleicht, OpenGL selber kann ich mir schwer vorstellen, dass man das irgendwie konvertiert bekommt auf Vulkan, rüberkriegt. Insgesamt soll eben das Ganze durch eben auch die etwas nähere Lage an echter Hardware und weniger Gewurschtel dazwischen einfacher sein, dann auch Anwendungen oder Treiber für Vulkan zu schreiben, weil man halt eben nicht diese große Blackbox hat. Man kann sich das vorstellen, heutzutage sieht es so aus, wir haben unten den Layer Hardware, dann kommt die große, kommt vielleicht der Kernel oder das System, Betriebssystem, dann kommt die große Blackbox, das ist ein riesengroßer Stapel an OpenGL Treibern, also Mesa ist so ein Treiberwerk, wo alles drin ist, zum Beispiel in der freien Softwarewelt. Nvidia oder ATI haben da so einen großen Blob an OpenGL für ihre eigenen Grafikkarten, Treiber und so weiter und so fort. Und darüber kommt dann in eigentlich sehr dünnen Layer dann nur noch die Anwendung, also das Spiel oder das Programm, was eben OpenGL einsetzt. Und jetzt wird das Ganze umgedreht. Jetzt sieht so aus, dass der Treiber sehr dünn wird, ein ganz dünner, feiner Layer ist, über dem Kernel dann, über dem System hängt und dann die ganze Logik dann in das Programm wandert, die vorher als Blackbox in dem OpenGL-Treiber drin saß. Und das Tolle dabei ist, man kann es natürlich dann variieren, weil man nicht jeden Blödsinn mit einbauen muss, sondern nur das einbauen muss, was das Programm auch wirklich braucht. Und da gibt es natürlich ein paar Teile, die müssen alle drin haben. Und es wird natürlich dann auch der Aufwand viel größer, jetzt Programme oder Spiele für Vulkan direkt anzubieten. Also es gibt ein Beispiel, ein extremen Beispiel, ist, glaube ich, noch nicht verlinkt worden, werde ich später noch machen, wo wir sehen, ich glaube, es waren 2 oder 3 Zeilen Code, die man braucht, um ein Dreieck zu zeichnen in OpenGL und es eine Farbe zu geben oder sowas. Und dann gibt es ein Extrembeispiel, wenn man das wirklich Low-Level-APIG macht in Vulkan, sind es 700 Zeilen. Und das ist wirklich gewaltig.
Tja.
Aber man muss natürlich sagen, da ist der ganze Kram, den man in jedes Vulkan, also Initialisierungskram ist da auch mit drin und macht einen Großteil dieser 700 Zeilen aus. Aber das ist natürlich dann auch, und deshalb glaube ich, dass Vulkan sich so schnell auch nicht bei allen durchsetzen wird, eine enorme Lernkurve, die wir dann haben, wenn es darum geht, irgendwie Programme und Software für Vulkan zu schreiben. Weil man halt eben das nicht irgendwie in ein paar Minuten oder ein paar Tagen lernen kann, sondern sich dann doch ein paar Wochen dran setzen muss, um das zu verstehen. Weil man ja wirklich jetzt auch wirklich nicht mehr auf der abstrakten Ebene sitzt, wie man das seit 24 Jahren vielleicht gemacht hat mit OpenGL, sondern eine Ebene tiefer kommt. Wenn man mal DirectX oder auch Apples Metal ein bisschen was programmiert hat und sich dort reingewurschtelt hat, sollte das ein bisschen was einfacher sein, in Vulkan auch reinzukommen. Aber ansonsten ist das wirklich doch schon eine Aufgabe für Entwickler, die müssen sich da wirklich reinarbeiten und deshalb gehe ich auch davon aus, dass wir auch am Anfang vielleicht sehen werden, dass da auch vielleicht auch namhafte Spielehersteller sich dann doch ein bisschen was schwer tun und ja, viel mehr Patches veröffentlichen müssen, sagen wir mal so, um ihre Spiele vernünftig laufen zu lassen.
Ja gut, aber ich meine, die meisten Spiele setzen ja auch auf eine bestimmte Engine auf, die dann ja auch für Vulkan eventuell schon angepasst ist. Und da fällt ja schon mal zumindest ein Teil weg, ja.
Genau.
Also du setzt ja, spielst ja, programmierst ja nicht ein Spiel und schreibst wirklich alles in Vulkan selbst, Low-Level APIG da rein, sondern wenn, dann nimmst du halt eine Engine und machst dann halt die Tweaks und Verbesserungen, die du meinst, die jetzt dein Spiel besonders braucht, machst du dann halt nochmal rein, wo du dich dann wirklich in die Abgründe begeben musst. Also da ist ja schon nochmal, da sind ja schon nochmal Zwischenschichten, die da eine Rolle spielen.
Ja, und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir sehr viele neue Bibliotheken sehen als Zwischenschicht, die halt den Spieleherstellern oder den Programmherstellern das erleichtern sollen, mit Vulkan irgendwie was zu machen. Ja. Aber der Vorteil ist halt wirklich immer noch für die Leute, die wirklich so ein einfaches Programm schreiben wollen, die können halt nur den Code auch direkt nehmen, ohne eine Bibliothek dazwischen, den sie wirklich brauchen und in Vulkan umsetzen. Aber ich bin mir relativ sicher, wir werden, es gibt einen neuen großen Arbeitszweig, das ist nämlich Spiele-Engine-Entwickler, die dann einfach Spiele-Engines entwickeln werden und sicherlich dort ihre Freunde haben werden, das dann für Vulkan zu machen. Und wir werden auf jeden Fall innovative neue Ideen bekommen und neue, vielleicht innovative neue Spiele, aber neue innovative Spiele-Engines werden wir auf jeden Fall bekommen mit Vulkan, weil eben natürlich auch die Herausforderung für die ganzen Entwickler, die sowas seit Jahr und Tag gemacht haben irgendwie oder sich danach sehen, irgendwie wieder eine neue Herausforderung zu haben, dem Ruf dieser Herausforderung sicherlich folgen werden.
Ja, also Qt hat schon angekündigt, dass so reingeschrieben hier, dass das Vulkan integriert wird.
Ja, das ist ein wichtiger Schritt für Qt, weil Qt ja auch eben auf allen Plattformen lauffähig ist, also Desktop und mobiler Plattform. Genau. Da macht es ordentlich viel Sinn. Hat mich auch nicht gewundert, dass sie das direkt angekündigt haben mit dem Release von Vulkan.
Genau, egal ob das dann ein Ubuntu Phone ist oder ein Jolla Phone oder was auch immer, ein Selfish Phone. Qt wird ja überall verwendet und dann ist das schon gut, wenn das damit drin ist. Das wäre halt auch so meine Frage gewesen. Also ich meine, wir haben ja OpenGL-ES, weil so eine abgespeckte Variante schneller auf Telefon und so ist. Das ist da ja jetzt nicht mehr nötig, gell? Das ist einfach, genau. Das kann schon alles sozusagen.
Genau, und das ist halt ein Riesenvorteil auch, wenn man dann nicht extra ein Spiel, was weiß ich, es gibt ja Portierungen teilweise von PlayStation 2 Spielen auf Handys jetzt, die auch ein paar Jahre in Entwicklung waren, weil es halt eben nicht so einfach ist, solche Spiele einfach auf so ein Handy drauf zu bringen, weil halt eben eine andere Schnittstelle verwendet werden muss, um die Spiele dann quasi fast von Grund auf neu irgendwie oder die Engines dann zu portieren. Und das wird mit Vulkan viel, viel einfacher werden. Und das ist halt eben der große, große Vorteil, weil diese große Blackbox, die man vorher hatte, die auf jeder Plattform irgendwie anders aussah, der OpenGL-Treiber, der fällt weg und es wandert diese ganze Logik, auch diese Low-Level-Logik wandert zum Großteil in das eigene Programm mit rein. Und das hat den großen Vorteil, weil dann Vulkan ja darunter liegt als kleine, schwache Schicht quasi, dass du dann das OS einfach austauschen kannst oder die Plattform austauschen kannst, ob ARM-CPU, ob Intel-CPU. Kannst einfach austauschen, das ganze Betriebssystem austauschen. Der Code da oben wird weiterhin laufen. Und das ist wirklich ein enormer Gewinn. Und das wird vor allen Dingen, in wenn sich das durchsetzt, das ist ja immer so eine Sache, wird ein enormer Gewinn sein für SteamOS, für Linux, für Gaming unter Linux, weil es dann es ist einfach im Grunde genommen nur noch ein Klick auf Recompile, erstellen wir die Linux-Binaries und dann ist die Sache Geschichte. Also da musst du dann nicht irgendwie groß portieren. Kleiner Nachteil ist wahrscheinlich, dass die ganzen Portierungssoftwarehäuser, die es jetzt so gibt, also sieht ja so aus, wenn du ein Spiel irgendwie portiert haben möchtest, dann macht es meistens nicht der Spielehersteller, sondern der hat irgendwie einen, der die ganze Zeit OS 10 oder Linux-Spiele portiert und beauftragt den, das Spiel für die dann eben auf Linux zu portieren. Und die Leute, die werden wahrscheinlich, wenn in Zukunft alles auf Vulkan läuft, ja, ich will nicht sagen arbeitslos, aber müssen sich zumindest irgendwie einen anderen Geschäftszweig raussuchen, um ordentlich Kohle zu verdienen, weil das wird dann nicht mehr funktionieren. Weil es viel einfacher wird, mit Vulkan eben auf den verschiedenen Plattformen da irgendwie was einfach lauffähig zu machen. Ich will jetzt den Java-Vergleich nicht bringen, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen.
Ja, aber Java sieht halt überall schlecht aus, gell?
Genau, deshalb wollte ich den Java-Vergleich nicht bringen, aber eines der Vorteile, die Java hat, dass es überall lauffähig ist, im Grunde genommen, wenn man eine Java Virtual Machine hat, den Vorteil, den hat man mit Vulkan dann auch. Wenn man Vulkan auf den verschiedenen Plattformen hat, dann können im Grunde genommen die ganzen Programme dort alle laufen und das ist wirklich ein riesengroßer Vorteil.
Ja.
Ja, was haben wir noch? Linux-Distros, da gibt's jetzt schon einige, die groß angekündigt haben. Unser Weltmeister im Ankündigen, Canonical, hat natürlich direkt angekündigt, für 16.04, also für ihr nächstes LTS, Vulkan-Treiber zu integrieren und Vulkan auch zu integrieren. Wird eine spannende Geschichte, wie ich finde.
Auch gleich in Unity rein.
Genau. Auch
mit,
in Unity
mit mir rein, zusammen genau. Und ZFS, alles einfach in die nächste, ins nächste Release.
Bin ich mal gespannt, wie sehr das LTS-Release dann auch nach dem ersten Tag, wie viel Patches da anstehen für das LTS-Release, müssen wir mal schauen. Bei proprietären Treibern muss man nicht mehr, und das ist das Interessante bei zumindest bei der Linux-Welt war es ja immer so, wenn man Nvidia-Treiber installiert hat, dann musste halt eben OpenGL komplett ausgetauscht werden, dann musste das Mesa OpenGL einfach verschoben werden, das hat man meistens so gemacht, und dann wurde das Nvidia OpenGL installiert. Das ist jetzt nicht mehr notwendig in Vulkan, die machen das ja intelligenter, die haben da einen sogenannten Vulkan-Launcher. Wenn man das sich selber kompiliert, der heißt auch wirklich Vulkan Launcher und der macht die ganze Magic. Das heißt, da gibt es ein paar Konfigurationsdateien und in den Konfigurationsdateien steht dann halt drin, wo jetzt mein Vulkan-Treiber ist. Riesengroßer Vorteil für die Leute, die so eine Optimus-Grafikkarte haben oder Grafikeinheit haben, bestehend aus Intel-Grafikkarte und einer dedizierten Nvidia-Grafikkarte, die dann für Spiele oder sowas genutzt werden soll.
Genau, wo man so umswitchen muss.
Genau, da muss man halt nicht immer großartig umswitchen oder sowas, sondern das macht der Nvidia, das macht der Vulkan-Launcher selber, der findet das halt raus, welche Grafikkarte jetzt genutzt werden soll und lädt dann halt eben die Treiber dafür. Super geniale Sache, war, ist immer noch super nervig unter Linux, das muss auch nicht sein und das ist schön, dass das jetzt hier, dass man daran gedacht hat, das zu verbessern mit Vulkan. Und hat noch ein paar andere große Vorteile, weil halt eben durch diesen Vulkan-Launcher das Ganze auch plattformunabhängig irgendwie läuft. Da werden halt auch ein paar andere Sachen gemacht, ein bisschen was Magic. Aber ich glaube, das wird jetzt so den Rahmen, den Zeitrahmen auch so ein bisschen was sprengen, was wir hier, wenn wir das alles noch besprechen würden. Aber auf jeden Fall ist das eine gute Geschichte, dass man das mit eingebaut hat. Eine weitere coole Sache ist die Schaffung des Industriestandards, der halt eben mithilfe von Vulkan dann auch geschaffen wird, so wie OpenGL auch ein Standard ist, wenn es um Spiele oder 3D-Entwicklung geht, hat man dadurch, dass man Vulkan so offen gemacht hat und dadurch, dass man das auch mit so vielen Anbietern, auch neuen Anbietern, die vorher eben nicht mit drin waren bei der Kronos Group oder mit an OpenGL gearbeitet haben, hat man quasi einen Industriestandard geschaffen, weil so viele Firmen einfach dran beteiligt sind und dran mitarbeiten, der dann wahrscheinlich auch für mehrere Jahrzehnte dann genau, vielleicht hoffentlich auch so 24, 25 Jahre dann durchhält, wie eben OpenGL.
Das ist immer noch krass.
Das ist schon richtig krass. Ja.
Einfach so lange.
Also aber so vor allen Dingen das Erfolgskonzept haben sie bei Vulkan auch übernommen. Die Möglichkeit mit Plugins, mit Extensions alles wieder irgendwie zu erweitern. Weil das war halt eben der springende Punkt, weshalb OpenGL so lange durchgehalten hat. Und das hat man bei Vulkan natürlich auch wieder übernommen.
Ja, naja, gucken wir mal. Wir können hier uns ja in 25 Jahren nochmal drüber unterhalten, ob wie dann genau. Die aktuellen Grafik-Sachen aussehen.
In 25 Jahren, wenn wir dann das Jahr des Linux-Desktops haben.
Sowieso. Dann ist das schon längst vorbei. Dann benutzen alle nur noch Linux.
Wirst ja, du sehen. Es könnte aber in Zukunft wirklich sein, dass wir deutlich mehr Linux-Spiele haben werden. Deutlich mehr Linux-Plattform, Linux als Spieleplattform deutlich, also SteamOS als Konsolen-Alternative wird mit Sicherheit deutlich mehr Spiele bekommen, als das vorher der Fall war, wenn Vulkan sich durchsetzt. Das ist immer die Voraussetzung, wenn sich das durchsetzt und nicht irgendwie Microsoft oder Apple oder jemand anders auf die Idee kommt, nee, wir machen einen eigenen Standard und der ist tausendmal besser als das, was ihr euch ausgedacht habt.
Na, die haben ja schon einen eigenen Standard. Haben sie gemacht oder machen
genau.
Sie.
Genau. Und vielleicht.
Die Frage ist, ob sich das durch, also bei Microsoft keine Frage, die machen ihr eigenes Ding und alle Spielehersteller rennen da sowieso hinterher. Also ich meine, auf jeder Grafikkarte steht ja auch drauf. DirectX, schieß mich tot, kompatibel. Von daher, Microsoft muss ich da keine Sorgen machen. Die Frage ist, was so ein bisschen da Apple macht. Aber trotzdem nochmal zurück. Eigentlich wollte ich fragen, meinst du, das macht wirklich so einen Unterschied, ob die Spiele jetzt mit Vulkan kommen oder mit OpenGL? Weil es liegt ja nicht daran, also schön und gut, Vulkan ist total Open Source und offen und auch die ganzen Tools und alles ist Open Source und man kann das schön nehmen und die Spielehersteller können das auch nehmen und schöne Spiele damit schreiben, aber es bringt ja immer noch nichts, wenn nicht Intel, AMD und Nvidia ihre Grafikkarten auch zu 100% nutzen unter Linux, wie sie es auch unter Windows und vielleicht macOS tun würden. Also wenn halt der shitty AMD-Treiber oder shitty Nvidia-Treiber halt nicht den schnellsten Modi der Grafikkarte benutzen kann, weil da sind irgendwelche kruden Geheimnisse und wir tun das nicht in unsere Linux-Treiber, dann nützt dir auch Vulkan nichts.
Das ist ja der große Vorteil, weshalb wir dann ja in der idealen Welt nur freie Treiber haben werden. Intel, genau. AMD, da bleibt nur Nvidia. Und Nvidia ist ja auf dem Weg der langsamen Öffnung, wenn wir uns die letzten News so anschauen, wo sie ja sogar jetzt die seit 2 Jahren angekündigten Firmware-Dateien für die GTX 950 aufwärts jetzt auch verteilt haben für die Novo-Treiber. Das heißt,
ich bin zuversichtlich, dass
Nvidia vielleicht da in Sachen Open Source doch noch einen weiteren Schritt macht. Das andere ist ja auch, dass es einfacher wird für die Treiberhersteller, weil sie ja nicht mehr diesen großen Binary-Blob wie bei OpenGL haben, die große Blackbox, sondern so einen kleinen, dünnen Layer für Vulkan nur anbieten müssen. Und der Rest machen die Softwarehersteller. Das ist eben der große Vorteil. Das ist einer der großen Vorteile von Vulkan, dass du dann, egal von auf welcher Plattform das Ganze läuft, das in einer guten Performance laufen muss. Das geht eigentlich, das kann man eigentlich nicht verkacken, sagen wir mal besser so.
Naja, also
AMD wird mich eines Besseren belehren, ich weiß es aber.
Ja, also
mit Sicherheit, aber im Großen und Ganzen theoretisch kann man das nicht verkacken. Das kann man nicht verkacken, weil das ist so dünn, dieser Layer, der ist so doof und dämlich dünn, dass man kann es eigentlich nicht verkacken.
Okay, du hast echt Enthusiasmus da. Ich sehe das noch nicht. Ich hoffe das natürlich, weil...
Ja, ich habe den Enthusiasmus ganz einfach daran, weil eben ATI, Nvidia und Intel nicht mehr so viel Macht bekommen darüber, wie mein Spiel jetzt läuft. Sondern die Macht liegt eher, weil dadurch, dass man die Macht der Low-Level-API quasi und die Möglichkeit, auf die GPU irgendwie direkter zuzugreifen, den Spieleherstellern mehr überlässt, habe ich die Hoffnung, sagen wir es besser vorsichtig ausgedrückt, dass die besser damit umgehen können, als die Grafikkartenhersteller es bei ihren Treibern, zumindest für Linux, bisher immer so irgendwie gezeigt haben, an den Tag gelegt haben, dass die eher shitty programmiert waren und keinen großen Wert drauf gelegt haben. Also da hoffe ich sehr stark drauf, dass dann die Situation da besser aussieht, weil ja dann auch eben das Spiel, selbst wenn die Spielhersteller sagen, okay, Linux ist nicht so wichtig als Spieleplattform, sondern eher Windows, werden sie ja sicherlich ihren Code, den sie ja für Vulkan schreiben, ja so schreiben, dass der auch auf Windows ordentlich läuft.
Ja, wenn sie überhaupt
Vulkan-Code. Und da der ja sowieso plattformunabhängig ist, Vulkan, wird es auf allen Plattformen gleich gut laufen müssen.
Wenn sie überhaupt Vulkan-Code schreiben, müssen sie ja nicht, wenn sie nur ein Windows-Spiel rausbringen. Ja?
Also da ist halt die Frage, ob sie das machen werden. Und das wird die große Frage jetzt für die nächsten 2 Jahre sein, wo sich dann Vulkan behaupten wird. Weil ich glaube nicht, dass Vulkan jetzt in diesem Jahr groß abheben wird. Es hat jetzt einen Boost dadurch, dass es jetzt released worden ist.
Genau, es ist jetzt gerade mal Version
1.0. Genau, das ist der große Peak jetzt am Release-Tag. Gegen Ende des Jahres, wenn die ersten Leute es geschafft haben, ihr Dreieck da zu zeichnen, also die 700 Zeilen Code da reinzupacken. Naja, ich will nicht ganz so pessimistisch sein, aber wenn eben die Leute das versucht haben, mit Vulkan da irgendwie was zu entwickeln, ist alles experimentell in diesem Jahr. Im nächsten Jahr werden vielleicht die ersten Engines so ein bisschen umgestellt. Es gibt jetzt zwar schon die ersten Engines, die da schon vorher irgendwie Zugriff hatten auf Vulkan-Spezifikationen, was gecodet haben. Es gibt ja schon ein paar Demos, die man sich auch anschauen kann. Sieht es halt so aus, dass wir allerfrühestens in 2 Jahren dann vielleicht auch mal fertige Produkte auf Vulkan-Basis sehen werden. Fertige Produkte im Sinne von wirklich Spiele wahrscheinlich. Mit Tor wahrscheinlich. Also professionelle Spiele. Nicht so. Dann, ja. Freie Spiele sind auch interessant, aber die werden sicherlich auch sehr schnell aufpoppen. Und wir werden in Sachen Toolkits und so weiter werden wir auch was sehen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass GTK auch Vulkan-Support mit einbauen wird, weil und natürlich auch die ganzen Desktops Vulkan-Support mit einbauen werden für ihr Compositing-Gedönse auf X, und bei Wayland wird es dann sowieso mit drin sein. Weil es halt eben dann auch für die enorm viel Last abnimmt, dadurch, dass man jetzt hier ein ordentliches Multithreading hat in Vulkan. Deshalb bin ich mir auch relativ sicher, dass wir das dort auch sehen werden. Aber das wird noch eine Weile dauern. Und was jetzt so Vulkan allgemein angeht, als ist das so die ideale Plattform, wo alle drauf umsteigen werden, ja, weiß ich noch nicht so ganz genau. Weil einerseits ist cool, dass du in der GPU rumfummeln kannst. Andererseits ist nervig, dass du da halt so Low-Level-API-mäßig arbeiten musst. Und wenn die Bibliotheken halt nicht kommen, die Stellen nicht kommen, wo du das genauso abstrakt machen kannst wie in OpenGL, dann wird es schwierig für einige Entwickler da umzusteigen. Und deshalb bin ich mir relativ sicher, wir werden OpenGL vielleicht noch weitere 20 Jahre irgendwie behalten in der einen oder anderen Form. Vielleicht auch als Standard im Webbrowser, als WebGL. Also ich bin mir relativ sicher, dass OpenGL so schnell nicht aussterben wird. Vielleicht nicht 20, vielleicht noch 10 Jahre, aber wir werden es auf jeden Fall immer noch als Alternative haben, weil es einfach ein alternatives Modell ist. Vulkan wird immer so als inoffizieller Nachfolger oder als Nachfolger bezeichnet von OpenGL. Im Grunde genommen ist es einfach nur ein anderes Modell, weil das Modell, das man vorher hatte bei OpenGL, wir nehmen euch alles ab, Entwickler, und ihr macht euren Code dann so, könnt da sehr abstrakt arbeiten und es läuft alles. Quasi, das wird auf den Kopf gedreht und der Entwickler, der jetzt ein Programm entwickeln möchte oder sowas, muss halt die Hauptarbeit machen und sehen, dass er da irgendwie die richtigen Register in der GPU anfasst, um irgendwie was auf dem Bildschirm zu zeichnen. Und das ist schon ein anderes Konzept, und weil das halt eben ein anderes Konzept ist und kein Nachfolger von OpenGL in dem Sinne, dass das einfach eine Weiterentwicklung ist, sondern es ist einfach ein anderes Konzept, bin ich mir sicher, dass wir beide parallel einfach behalten werden, dass das einfach nicht irgendwie OpenGL ausstirbt, sondern dass das weiterhin auch zur Verfügung. Also OpenGL ist nicht klein zu kriegen mit einem.
Zumindest nicht so schnell, ja. Ja, aber das heißt ja, wenn beide existieren, dass auch, wie gesagt, immer noch die Treiber, ja, für die Grafikkarten einfach gut sein müssen, weil sonst bringt uns das Ganze auch nichts. Und ich meine, wir hatten ja gerade jetzt dieses, hast du bestimmt auch gelesen, XCOM 2, dieses Spiel,
genau.
Was unter Windows total gut funktioniert und Linux scheiße ist und unter Mac einfach nicht mehr nicht ertragbar ist.
Nicht mehr zu spielen ist.
Gar nicht zu spielen ist, ja. War jetzt auch gerade in der letzten CT, ich habe mal durchgeblättert. Und ja, das wäre ja vielleicht dann tatsächlich vermeidbar gewesen, wenn
also jetzt, mit Vulkan wäre das, kann ich jetzt schon sagen, wäre das gar nicht passiert.
Okay.
Mit Vulkan wäre es gar nicht passiert, weil hier war es ja das Problem, wir haben ja unterschiedliche OpenGL-Treiber auf jeder Plattform.
Genau.
Und die haben halt eben ihre Config-Inis für Windows optimiert, für die Windows-OpenGL-Treiber optimiert. Oder wenn sie da überhaupt OpenGL eingesetzt haben bei XCOM 2, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben sie das optimiert für Windows, für die OpenGL-Treiber in Windows und oder für die NVIDIA-Treiber oder die AMD-Treiber, OpenGL-Treiber, die für Windows gedacht sind. Bei Vulkan wäre das Problem nicht aufgetaucht, weil Vulkan halt eben nur eben diesen einen kleine Treiberschicht, die auf allen Plattformen gleich ist.
Okay.
Und der Hauptteil, ja, dann sollen sie ist das Spiel mit den ganzen Konflikt ist in dem Spiel drin. Die sollen es einfach auf Vulkan portieren,
genau.
Hast recht.
Wollte das sagen. Portiert es einfach mal auf Vulkan und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Gut, würde immer noch heißen, dass AMD immer seine Treiber rausbringen muss. Genau. Aber das würde ich dann tatsächlich gern sehen. Also ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich alles schöne neue Welt und so dann wirklich gleich funktioniert. Wäre aber natürlich happy.
Ja, es also wird alles direkt so funktionieren. Ich habe ja schon gesagt, es wird mit Sicherheit Abstürze geben, GPU-Freezes am Anfang und so weiter geben. Ja. Es wird schon ein bisschen was dauern, aber das ist bei jeder neuen Entwicklung, dauert's halt einfach. Wenn du dir die erste Wayland-Session, die ich aufgemacht habe in Plasma oder sowas, wo ich noch nicht mal Fenster verschieben konnte oder ein Menü angeklickt habe und das wurde mir unten rechts irgendwo in der Ecke angezeigt, dann das dauert halt einfach und braucht halt ein bisschen was Zeit, bis das alles funktioniert. Also das wird von heute auf morgen nicht einfach Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber es hat auf jeden Fall das Potenzial dazu, sehr, sehr gut zu sein, und die rosige Zukunftsaussicht, die wollen wir, glaube ich, da nicht irgendwie verwehren, dem Ganzen, weil das Potenzial dazu hat es auf jeden Fall.
Da stimme ich mit dir überein, das Potenzial hat es auf jeden Fall. Ob es genutzt wird, das muss dann die Zeit wirklich zeigen.
Ja, da bin ich echt mal gespannt. Naja, wir haben noch andere Herausforderungen, die ja dann auf uns zukommen. Wenn wir ja, wie ich ja gesagt habe, OpenGL parallel zu Vulkan irgendwie laufen haben, müssen die ja auch irgendwie friedlich koexistieren. Wenn jetzt so ein Toolkit auf Vulkan läuft zum Beispiel und ich möchte ein OpenGL-Spiel starten, dann darf sich das nicht irgendwie in die Quere kommen. Und ich bin mir sicher, das wird sich zu Anfangszeiten irgendwie in die Quere kommen und es wird ein bisschen was dauern, bis das vernünftig abgetrennt wird und irgendwie laufen wird.
Oder muss alle OpenGL-Sachen auf Vulkan übersetzen.
Okay, wer
wir
das
machen,
schreibt...
Wir machen einen Wein für OpenGL.
Wer es schafft, das zu schreiben... Und in unter 10 Jahren, dem können wir, glaube ich, da irgendwie gratulieren, die Hand schütteln. Da fahren wir persönlich hin und schütteln in die Hand. Also das ist, das wäre ein großes, eine große Herausforderung. Sowas, also glaube ich nicht, dass das,
okay,
dass wir das sehen werden in näherer Zukunft. Das ist ein bisschen zu komplex.
Gut.
Außer man cheatet da irgendwie rum und packt dann noch, so wie man bei Wayland cheatet, dann einfach einen eigenen X-Server X-Wayland nennt und den da irgendwie nebenher laufen lässt. Genau. Dann würde es auch funktionieren, wenn man so ein, was weiß ich, Vulkan OpenGL oder Vulkan GL oder sowas bastelt, was dann irgendwie die Funktion übernimmt, dann wird das auf jeden Fall auch gehen. Naja, ansonsten die andere Herausforderung. Die andere Herausforderung ist sicherlich Coding. Also das dauert ein bisschen, bis die Leute sich auf Vulkan eingeschossen haben, das codieren können. Und die Toolkits brauchen sicherlich auch noch ein bisschen was, bis sie das drauf haben mit Vulkan, weil Toolkits auch nicht einfach zu programmieren sind und in unterschiedlichen Versionen dann auch noch vorliegen. Wenn ich an Selfish OS denke, da ist Qt 5.2 mit Backports auf 5.4 oder sowas mit drin. Wenn ich an BlackBerry denke, da ist sogar noch Qt 4 drin. Das heißt, es braucht noch ein paar Jährchen, bis Vulkan wirklich auch bei den Endgeräten überall ankommt. Bei den Älteren sowieso und bei den Neueren besteht zumindest die Hoffnung, dass auch bei neueren Smartphones und so weiter, ist ja jetzt hier Mobile World Congress oder sowas, dass die ganzen Hersteller da dann auch Vulkan-Treiber direkt mit ausliefern oder zumindest programmiert haben in der Schublade irgendwo, dass sie die dann später nachschieben können, wenn die ersten Spiele eben auf Vulkan setzen.
Okay.
Ja.
Ja.
Irgendwie durch. Wir haben kein so richtiges Fazit. Können das, was
doch,
wir vor
doch,
paar
du bist
Minuten
total
gesagt
genau,
haben.
Genau. Du bist noch total hoffnungsvoll, dass das in Zukunft alles besser wird. Ich sag, will ich auch sehen, glaube ich aber erst, wenn es da ist. Wie gesagt, gerade für Spiele ist es sehr, sehr interessant. Und mehr Spiele für Linux ist einfach cool. Also ich bin eh schon zufrieden, weil die Sachen, die ich so spiele, funktionieren. Ich brauche kein XCOM 2 und was weiß ich, spiele ich eh nicht. Deswegen juckt mich das gerade nicht so groß, ob das halt mit 14 Frames per Second nicht mehr läuft oder auch nicht bei 130. Das ist mir wurscht, weil ich will es eh nicht spielen. Ja, gucken wir mal, oder? Mehr können wir da eh zu nicht sagen.
Mehr können wir da wirklich auch nicht sagen. Wir melden uns in 2 Jahren wieder, wenn Vulkan irgendwie, oder vielleicht auch in vielleicht Ende des Jahres oder nächstes Jahr, wenn wir ganz überraschenderweise auf einmal einen AAA-Titel in Vulkan programmiert, auf allen Plattformen gleichzeitig, wenn das dann irgendwie erscheint, werden wir sicherlich drüber berichten.
Jetzt müssen erstmal die Engines angepasst werden, die halt so am häufigsten verwendet werden. Das ist CryEngine und...
Die hat, glaube ich, sogar schon Vulkan-Support.
Oh, okay.
Also irgendeine Engine, also Source Engine hat schon Vulkan Support teilweise mit drin, das weiß ich, weil da gab es die Demos, die das gezeigt haben. Und ich glaube auch die Cry Engine. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Da wird mich sicherlich einer im Kommentarbereich erschlagen, für dass ich das jetzt vielleicht falsch gesagt habe. Aber irgendeine Engine hat, die haben schon angefangen mit Vulkan-Portierung, ist vielleicht noch nicht hundertprozentig, aber die hatten ja vorher schon so ein bisschen auch mitgearbeitet an der API und so weiter und so fort. Das ist ja auch immer der ausschlaggebende Punkt und dann wird sicherlich das Interesse sehr groß sein, dann auch schnell eine Portierung zu bekommen.
Ja, Frostbite Engine, Unreal Engine, das wären so die,
genau,
die da relativ schnell dann dran müssten, damit das halt was wird. Und damit dann halt auch die ersten Spiele darauf aufsetzen können.
Genau. Ja. Also, im Grunde genommen das Fazit, Vulkan mit dem Potenzial zum OpenGL-Killer zu werden.
Genau. Ja, ist auf jeden Fall, haben wir schon gesagt, aus Open-Source-Sicht sehr gut. Ja, hoffen wir mal, dass das Potenzial dann auch genutzt wird.
Genau.
Okay, dann würde ich sagen, Klappe zu, auf den Tod. Wir spielen noch mindestens eine Musik, würde ich sagen. Ich habe sie leider noch nicht rausgesucht. Aber ich werde irgendwas Nettes für euch raussuchen. Ich glaube, wir haben diesmal wieder nur diesen einen Beitrag und wir hören uns dann im März wieder. Im schönen März. Dann hoffentlich mit besserem Wetter als zurzeit. Und ja, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt durch Manitou.